Römisches Reich. Das Römische Reich entstand im 8. Jahrhundert vor Christus und bestand bis etwa zum 7. Jahrhundert nach Christus. Es entwickelte sich aus der Stadt Rom zu einem Imperium, das Europa, Asien und Afrika umfasste. Nach Königtum und Republik folgten Kaiserherrschaft und Spätantike, die mit der Teilung des Reiches und dem Ende des Westens schlossen. Unter Kaiser Trajan erreichte Rom seine größte Ausdehnung. Die Städte trugen die Verwaltung, wodurch nur wenig zentrales Personal nötig war. Während der Kaiserzeit blühten Wirtschaft, Kunst und Kultur. Latein wurde zur Weltsprache, beeinflusste viele moderne Sprachen und blieb Sprache der Kirche und Wissenschaft. Das römische Recht prägte dauerhaft das europäische Denken und verkörperte die Idee eines Reiches ohne Grenzen, Imperium sine fine. Römische Königszeit und frühe Republik. Die älteste römische Überlieferung setzt die Gründung der Stadt in die Zeit zwischen 814 und 728 vor Christus. Häufig wird etwa 750 vor Christus genannt. Die später verbindliche Zahl 753 vor Christus geht auf den Gelehrten Marcus Terentius Varro zurück, der von 116 bis 27 vor Christus lebte. Erste Siedlungsspuren auf dem Hügelgebiet stammen aus dem 10. Jahrhundert vor Christus. Hinweise auf eine eigentliche Stadtanlage erscheinen wohl erst im letzten Drittel des 7. Jahrhunderts vor Christus. Schriftliche Quellen zur Frühzeit Roms sind spärlich. Manche Forschende bezweifeln sogar, dass Rom anfangs wirklich von Königen regiert wurde. Nach späterer Tradition führten jedoch Herrscher mit dem Titel Rex den jungen Stadtstaat, bis Rom unter etruskische Kontrolle geriet. Eine Phase, die Königszeit heißt. Trotz sumpfiger und nährstoffarmer Böden gewann die Stadt unter den Etruskern rasch wirtschaftliche Bedeutung. Ausschlaggebend war die Kontrolle über zwei wichtige Handelswege, die Via Latina und die Via Salaria, sowie ein alter Hafenzoll. Legenden verknüpfen die Königszeit mit der Geschichte Trojas. Demnach führte Aeneas, Sohn des Anchises und der Göttin Venus, die überlebenden Trojaner nach langer Seereise bis nach Latium. Timaios von Tauromenion überlieferte diese Erzählung zuerst. In der Zeit des Augustus schuf der Dichter Vergil daraus das Nationalepos Aeneis. Die Römer übernahmen viele kulturelle Elemente von den Etruskern, die selbst stark vom alten Griechenland geprägt waren. Dazu gehören Zahlzeichen, Schrift, religiöse Praktiken wie Leberschau und Vogelschau sowie Bestattungsrituale, die in Gladiatorenkämpfen eine späte Steigerung fanden. Nach der Loslösung von der etruskischen Herrschaft um 500 vor Christus wuchs der Einfluss Roms in Italien rasch. Der letzte König, Tarquinius Superbus, soll um 509 vor Christus durch einen Volksaufstand unter Lucius Junius Brutus gestürzt worden sein. Auslöser war ein Vergehen gegen die Römerin Lucretia durch einen Sohn des Königs. Die genannte Jahreszahl ist jedoch unsicher. Wahrscheinlich wandelte sich die Monarchie erst gegen 450 vor Christus zur Römischen Republik, zur öffentlichen Sache. Das römische Staatswesen veränderte sich ständig. Der griechische Gelehrte Polybios beschrieb es als Mischung aus monarchischen, aristokratischen und demokratischen Elementen. Zunächst stand wohl ein Prätor an der Spitze. Später teilten sich jedes Jahr zwei Konsuln die höchste Gewalt und führten die Laufbahn öffentlicher Ämter, den Cursus Honorum, an. Der Senat entwickelte sich früh zum eigentlichen Machtzentrum. Mehrere Volksversammlungen, die Comitia, entschieden über Krieg, Frieden und Recht. Erster einigermaßen gesicherter Fixpunkt der Geschichte ist das Zwölftafelgesetz, aus etwa 450 vor Christus, Mittelpunkt des politischen, religiösen und sozialen Lebens, war das Forum Romanum. In dieser Zeit entstand auch die römische Gesellschaftsordnung. Oben standen die patrizischen Großfamilien, die über Landbesitz und politischen Einfluss verfügten. Den größten Teil der Bevölkerung bildeten die Plebejer, deren Rechte begrenzt waren. Sklaven galten als sprechende Werkzeuge, konnten aber unter Umständen freikommen. Beziehungen zwischen Patriziern und Plebejern regelte ein ausgeprägtes Klientelsystem. Zu den höchsten Ämtern, die Ansehen und Ruhm versprachen, hatten anfangs nur Patrizier Zugang. Alle freien Männer mussten jedoch Kriegsdienst leisten. Die sogenannten Ständekämpfe dauerten etwa 150 Jahre. Quellen berichten von mehreren Secessiones Plebis, bei denen das einfache Volk die Stadt verließ, um Rechte einzufordern. Schließlich erreichten die Plebejer 367 vor Christus fast vollständige politische Gleichstellung. Dennoch stiegen nur wenige plebejische Familien in die Führungsschicht auf. Diese Führung bildeten fortan jene Familien, deren Mitglieder durch hohe Ämter zu bekannten Männern wurden. Man nennt diesen neuen, durch Leistung begründeten Adel Nobilität. Expansion in Italien. Seit dem 5. Jahrhundert vor Christus dehnte sich Rom immer schneller in Mittelitalien aus. Im Verlauf dieser Expansion fiel im Jahr 396 vor Christus die etruskische Stadt Vegi. Trotz solcher Erfolge musste Rom herbe Niederlagen verkraften. Der Angriff der Gallier unter Brennus erschütterte die Stadt zutiefst. Besonders die Niederlage an der Allia am 18. Juli 387 vor Christus gilt bis heute als schwarzer Tag der römischen Geschichte. Es folgten lange Kämpfe gegen die Samniten und gegen die Latiner. Die Auseinandersetzungen zogen sich von der Mitte des 4. bis in das frühe 3. Jahrhundert vor Christus hin und entflammten mehrmals erneut. Parallel dazu legte Rom an wichtigen Standorten neue Kolonien an. Außerdem schloss es Bündnisse mit vielen italischen Stämmen. Diese Verbündeten erhielten jedoch kein römisches Bürgerrecht. Am Ende dieser Epoche verfügte Rom über einen straff organisierten Staat, eine schlagkräftige Armee und einen starken Drang zur weiteren Ausdehnung. Auf der Apenninhalbinsel standen ihm dabei mehrere Rivalen gegenüber: die etruskischen Stadtstaaten nördlich von Rom, die keltischen Gruppen in der Po-Ebene und die griechischen Kolonien im Süden. Während des 3. Jahrhunderts vor Christus besiegte Rom die Samniten endgültig. Schritt für Schritt geriet fast die gesamte Halbinsel unter römische Kontrolle. Lediglich Oberitalien wurde erst später eingegliedert. Um das Jahr 275 vor Christus unterwarf die Republik auch die griechischen Stadtstaaten im Süden. Entscheidenden Anteil daran hatte der Sieg über den hellenistischen Herrscher Pyrrhos aus Epiros. Mit dieser weiteren Expansion geriet Rom in Konflikt mit der vormals befreundeten Handelsrepublik Karthago im heutigen Tunesien. Die Spannung mündete schließlich in die Punischen Kriege. Die Punischen Kriege und die Expansion im östlichen Mittelmeerraum. Der erste Punische Krieg, 264 bis 241 vor Christus, begann um die Vorherrschaft auf Sizilien. Nach anfänglichen Niederlagen baute Rom eine eigene Flotte auf und besiegte Karthago. Im Frieden verlor Karthago Sizilien, Sardinien und Korsika und suchte in Hispanien neue Machtbasis. Im Zweiten Punischen Krieg, 210 bis 201 vor Christus, zog Hannibal über die Alpen nach Italien und besiegte mehrere römische Heere, darunter bei Cannae. Doch Rom hielt seine Bündnisse und zwang Karthago schließlich durch Publius Cornelius Scipio in der Schlacht bei Zama zur Aufgabe. Karthago verlor alle Gebiete außerhalb Afrikas und Rom gewann mit Hispania seine erste große Überseeprovinz. Diese Siege machten Rom zur Vormacht im westlichen Mittelmeer. Reiche Silberminen und Reparationen stärkten die Wirtschaft. Kurz darauf mischte sich Rom in die Konflikte der hellenistischen Staaten ein. Es besiegte Makedonien und das Seleukidenreich und erweiterte seinen Einfluss auf Griechenland, Kleinasien und Nordafrika. Pergamon fiel 133 vor Christus durch Erbvertrag an Rom, Syrien und Ägypten folgten im ersten Jahrhundert vor Christus. Damit beherrschte Rom den gesamten Mittelmeerraum. In den neuen Provinzen trieben private Steuerpächter Abgaben ein, oft auf Kosten der Bevölkerung. Gleichzeitig wuchs der Reichtum der Oberschicht und die Zahl der Sklaven stark an. Ein Wohlstand, der die sozialen Spannungen in der Republik weiter verschärfte. Die Revolutionszeit und die Bürgerkriege. Seit der Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Christus geriet die Römische Republik in eine schwere innenpolitische Krise. Diese Krise mündete in lang anhaltende Bürgerkriege und zerstörte schließlich die alte Staatsordnung. Ein wichtiger Auslöser war der Ruf nach Reformen, besonders in der Landwirtschaft. Ein Teil des im Krieg eroberten Landes ging in Staatsbesitz über und sollte ärmeren Bürgern zur Nutzung dienen. Ein Gesetz begrenzte privaten Landbesitz auf 500 Jugera, doch die Vorschrift blieb wirkungslos. Wohlhabende Familien eigneten sich riesige Güter an. Bald war fast das gesamte Land in Italien verteilt und immer mehr Kriegsgefangene kamen als Sklaven ins Land. Kleinbauern und Handwerker aus der Schicht der Plebejer konnten mit dieser billigen Arbeitskraft nicht konkurrieren. Viele dienten zudem lange Zeit in entfernten Feldzügen, sodass ihre Höfe verwahrlosten. Großgrundbesitzer kauften unprofitable Höfe oder vertrieben deren Besitzer mit Gewalt. Die Verarmung weiter Kreise führte zu Landflucht und wachsender Unzufriedenheit. Auch wohlhabende Plebejer, die ihr Geld im Handel verdient hatten, forderten mehr politische Rechte. Die gracchischen Reformen, benannt nach den Brüdern Tiberius Sempronius Gracchus und Gaius Sempronius Gracchus, wollten den Grundbesitz neu verteilen und den ärmeren Bürgern Land und Einkommen sichern. Der konservative Senat blockierte jedoch die Pläne. Damit standen sich zwei Lager unversöhnlich gegenüber: die Popularen, die vor allem Plebejer und Kleinbauern vertraten, und die Optimaten, die Partei des alten Adels. Tiberius Gracchus wurde ermordet. Sein Bruder Gaius nahm sich 121 vor Christus das Leben. Straßenkämpfe und politische Morde wurden alltäglich. Spannungen zeigten sich auch im Bündnissystem Roms. Zwischen 91 und 89 vor Christus kam es zum Bundesgenossenkrieg. Am Ende erhielten die italischen Verbündeten das römische Bürgerrecht. Kurz darauf, 88 vor Christus, töteten Aufständische in Kleinasien zehntausende römische Siedler. Rom zog gegen König Mithridates von Pontos in den Krieg und besiegte ihn nach Jahren heftiger Kämpfe. Es folgte der erste große römische Bürgerkrieg. Popularen und Optimaten bekämpften sich unter ihren Anführern Gaius Marius, Lucius Cornelius Cinna und Lucius Cornelius Sulla. Massenhinrichtungen und Proskriptionen prägten die Zeit. Sulla siegte, errichtete eine Diktatur zur Stärkung des Senats, trat jedoch bald wieder ab. Die Republik blieb innerlich geschwächt, errang aber außenpolitisch große Erfolge. Gnaeus Pompeius Magnus gliederte das Seleukidenreich an und ordnete den Osten neu. In dieser Zeit erscheint in den Quellen erstmals der Begriff Imperium Romanum. Die Krise verstärkte sich durch das erste Triumvirat. Gnaeus Pompeius Magnus suchte Anerkennung seiner Siege und Versorgung für seine Veteranen. Gaius Julius Caesar wollte weitere Ämter und Macht. Marcus Licinius Crassus brachte enormes Vermögen ein. Gemeinsam setzten sie ihre Interessen durch. Crassus fiel bei einem Feldzug gegen die Parther. Danach rangen Caesar und Pompeius um die Vorherrschaft. Zwischen 49 und 46 vor Christus tobte ein weiterer Bürgerkrieg. Caesar eroberte den Westen des Reiches und schlug Pompeius am 9. August 48 vor Christus bei Pharsalos in Griechenland. Pompeius floh nach Ägypten und wurde dort ermordet. Caesar führte Feldzüge in Ägypten, Kleinasien, Afrika und Spanien. 46 vor Christus führte er den julianischen Kalender ein. Im Februar 45 vor Christus ernannte ihn der Senat zum Diktator auf Lebenszeit. Eine Gruppe um Marcus Junius Brutus und Gaius Cassius Longinus ermordete ihn an den Iden des März, um eine dauerhafte Diktatur zu verhindern. Die Republikaner konnten die alte Verfassung dennoch nicht retten. Ein neuer Bürgerkrieg brach aus. Octavian, der spätere Kaiser Augustus, und Marcus Antonius siegten nach Bildung des zweiten Triumvirats in der Schlacht bei Philippi gegen Brutus und Cassius. Sextus Pompeius wurde auf Sizilien besiegt, Marcus Aemilius Lepidus entmachtet. Schließlich wandten sich Octavian und Marcus Antonius gegeneinander. In der Schlacht bei Actium besiegte Octavian 31 vor Christus Marcus Antonius und Königin Kleopatra. Ägypten wurde zur Provinz und versorgte Rom fortan als Kornkammer. Damit stand der gesamte Mittelmeerraum unter römischer Herrschaft. Die Römer nannten das Meer nun Mare Nostrum, unser Meer. Die frühe Kaiserzeit, Prinzipat. Octavian strebte wie Gaius Julius Caesar nach der Alleinherrschaft. Doch anders als Caesar wollte er dazu keine außerordentliche Diktatur ausrufen. Er ließ die republikanische Verfassung äußerlich bestehen, auch wenn sie nur noch Fassade war. Seine Macht festigte er durch mehrere Ämter, durch Sondervollmachten sowie durch ein langes Kommando über bedeutende Provinzen mit vielen Legionen. Den senatorischen Adel brachte er dazu, seine Stellung anzuerkennen. Der Senat nannte ihn Prinzeps, also erster Bürger des Staates. Die neue Staatsordnung bezeichnet die Forschung als Prinzipat. 27 vor Christus verlieh ihm der Senat den Ehrennamen Augustus. Viele Einrichtungen der alten Republik blieben erhalten. Dazu gehörten die Ämterlaufbahn, der Senat, die Provinzverwaltung und die Priesterschaften. Der Kaiser stand an ihrer Spitze als Pontifex Maximus. Die Ämter verloren jedoch ihre politische Entscheidungsgewalt und wurden zu reinen Verwaltungsstellen. Seit Augustus konnten Menschen aus neuen Schichten, vor allem aus Italien und aus den Provinzen, in den Kreis der Senatoren und in den Ritterstand aufsteigen. Die kaiserlichen Ernennungen lockerten die sozialen Schranken. Auch das römische Bürgerrecht ließ sich nun leichter erwerben. Zu dieser Zeit beherrschte das Römische Reich bereits den gesamten Mittelmeerraum. Im Westen und im Süden Germaniens setzte es sich durch. Augustus leitete eine Ausdehnung nach Nordosten ein, die jedoch nach der Niederlage in der Varusschlacht in dem Jahr 9 nach Christus endete. Germanische Stämme wehrten alle späteren Rückeroberungsversuche ab. Daraufhin konzentrierte sich Augustus auf die Sicherung der Grenzen. Fast das gesamte stehende Heer, insgesamt fast 300.000 Berufssoldaten, bewachte die Außengrenzen. Diese Maßnahmen stärkten den römischen Frieden, die Pax Romana, Unter Augustus fanden viele Neuerungen statt. Eine reichsweite Volkszählung erfasste die Zahl der Bürger. In zahlreichen Provinzen wurden ebenfalls alle Einwohner registriert, zum Beispiel in Syrien. Straßen und Verkehrswege wurden ausgebaut. Wirtschaft und Kultur erlebten eine Blütezeit, die als Augusteische Klassik bekannt ist. Zugleich löste sich der Staat vom alten Stadtzentrum Rom. Augustus hielt sich 3 Jahre lang in Gallien auf und betrachtete Rom nicht mehr als einzigen Regierungssitz. Sein Nachfolger Tiberius verbrachte sogar den größten Teil seiner Regierungszeit auf der Insel Capri. Die Stellung des Princeps war so gefestigt, dass die Kaiser den Senat nicht mehr direkt überwachen mussten. Tiberius, der adoptierte Sohn des Augustus, galt als schwieriger Charakter und fühlte sich innerlich noch der Republik verbunden. Während seiner Herrschaft setzte er vor allem auf defensive Maßnahmen zum Schutz der Grenzen. Sein Nachfolger Caligula regierte nur gut 3 Jahre. Die ältere Geschichtsschreibung sah in ihm das erste Beispiel für Cäsarenwahnsinn. Die heutige Forschung beurteilt ihn differenzierter, aber weiterhin kritisch. Nach seiner Ermordung kam Claudius an die Macht. Unter ihm wurde Britannien dem Reich eingegliedert, wenig später auch Thrakien, das zuvor bereits von Rom abhängig gewesen war. Sein Nachfolger Nero hat bis heute einen schlechten Ruf. Er leitete die erste große Verfolgung von Christinnen und Christen ein und vernachlässigte das Heer. Neros Tod in dem Jahr 68 nach Christus beendete die Vorherrschaft des julisch-claudischen Hauses, das auf 2 der ältesten römischen Geschlechter zurückging. Fortan stammten nur noch wenige Kaiser aus dem alten Adel der Stadt Rom. Die hohe Kaiserzeit. Nach dem Vierkaiserjahr übernahm die flavische Dynastie die Macht. Vespasian stellte Ordnung und Finanzen wieder her, Titus regierte nur kurz und wurde durch den Vesuvausbruch und eine Seuche belastet. Unter Domitian wurde das Heer modernisiert, doch er fiel einer Intrige zum Opfer. Die folgenden Adoptivkaiser, Nerva, Trajan, Hadrian und Antoninus Pius, brachten dem Reich seine Glanzzeit. Unter Trajan erreichte Rom 110 nach Christus seine größte Ausdehnung. Hadrian festigte die Grenzen und ließ den Hadrianswall errichten. Mark Aurel führte an der Donau und im Osten des Reiches militärische Auseinandersetzungen, während eine Seuche die Bevölkerung belastete. Nach seinem Tod im Jahr 180 kam es zu Spannungen und Veränderungen in der Führung des Reiches. Zu Beginn des 3. Jahrhunderts stabilisierten die Severer kurzzeitig die Lage. Septimius Severus schuf die Provinz Mesopotamien, Caracalla verlieh fast allen freien Bewohnern das Bürgerrecht. Nach seinem Tod häuften sich Machtkämpfe und kurze Herrschaften. Ab 235 geriet das Reich in die sogenannte Reichskrise. Soldatenkaiser kämpften gegen Aufstände und äußere Bedrohungen. Alamannen und Goten fielen ein, der Perserkönig Schapur besiegte Rom und nahm Kaiser Valerian gefangen. Im Westen entstand kurzzeitig ein gallisches Sonderreich. Im Osten erhob sich Palmyra unter Königin Zenobia. Kaiser Aurelian stellte um 272 die Einheit wieder her. Das Reich blieb geschwächt, aber bestand. Der Beginn der Spätantike. Mit Diokletian begann 284 die Spätantike, eine Zeit des Umbruchs, geprägt von stärkerer Zentralisierung und dem Aufstieg des Christentums. Diokletian reformierte Verwaltung und Heer, führte die Tetrarchie mit 2 Augusti und 2 Caesares ein und schuf neue Provinzeinteilungen. Trotz dieser Teilung blieb das Reich formal eine Monarchie. Unter seiner Herrschaft kam es zu den letzten großen Christenverfolgungen. Konstantin der Große beendete die Tetrarchie, vereinte das Reich und leitete mit der Anerkennung des Christentums die konstantinische Wende ein. Er gründete Konstantinopel als neue Hauptstadt und verlagerte den Schwerpunkt des Reiches nach Osten. Nach seinem Tod 337 zerfiel die Einheit. Nach kurzen Machtkämpfen errang Konstantius II. Die Alleinherrschaft, während Kaiser Julian später kurzzeitig das Heidentum wiederbelebte. Unter Theodosius I. wurde das Christentum Staatsreligion. Nach seinem Tod 395 erfolgte die endgültige Teilung in ein West- und ein Ostreich. Die Idee der Reichseinheit blieb jedoch bestehen. Gesetze und Verwaltung verbanden beide Teile noch über Jahrzehnte hinweg. Untergang des Reiches im Westen und Behauptung im Osten. Das Oströmische Reich blieb während der Zeit der Völkerwanderung vergleichsweise stabil. Es war dichter besiedelt, wohlhabender und im Inneren weitgehend friedlich. Zugleich zerfiel der westliche Teil des Reiches. Schon zu Beginn des 5. Jahrhunderts verlor die Regierung in Ravenna die Kontrolle über viele Provinzen. Bürgerkriege, Plünderungen und der Einsatz fremder Söldner beschleunigten den Niedergang. Um die Mitte des 5. Jahrhunderts gingen Gallien und Spanien an Vandalen, Franken und Goten verloren, die sich zuvor als römische Soldaten verstanden hatten, nun aber eigene Ziele verfolgten. Der Verlust der afrikanischen Provinzen im Jahr 435 schwächte die Westhälfte besonders, weil dort wichtige Getreide- und Steuererträge wegfielen. Rom erlitt mehrere Plünderungen, zuerst durch Westgoten im Jahr 410, dann durch Vandalen im Jahr 455 und schließlich durch die Truppen des Heermeisters Ricima im Jahr 472. 4 Jahre später setzte Odoaker den jungen Kaiser Romulus Augustulus ab. Der vorherige Kaiser Julius Nepos galt in Konstantinopel weiterhin als rechtmäßiger Herrscher, doch faktisch endete die weströmische Kaiserwürde. Odoaker und später Theoderich der Große regierten Italien, betrachteten sich aber weiterhin als Statthalter des einen römischen Imperiums unter der Oberhoheit des Kaisers in Konstantinopel. Mehrere Faktoren trugen zum Untergang des Westens bei. Das Heer bestand überwiegend aus Soldaten ohne römisches Bürgerrecht und war zu schwach, um die langen Grenzen zu sichern. Die Staatskasse war leer, die Verwaltung ineffizient und die Wirtschaft geschwächt. Ehrgeizige Heermeister wie Stilicho, Konstantius III., Aetius oder Ricimer kämpften um Macht und zogen den Kaiserhof in ständig neue Konflikte. Der Osten stand besser da. Seine Wirtschaft war leistungsfähig, großflächige Bürgerkriege blieben aus und natürliche Barrieren wie das Taurusgebirge erschwerten feindliche Vorstöße. Hunnen und Germanen gelang es nie, die Meerengen nach Kleinasien zu überschreiten. Die Provinzen in Kleinasien, Syrien und Ägypten blieben deshalb fast unversehrt. Kaiserliche Politik verdrängte im Laufe des 5. Jahrhunderts übermächtige Heerführer und brachte die Armee wieder unter Kontrolle. Trotz harter Kämpfe gegen Hunnen und Sassaniden blieb das Ostreich intakt. Kaiser Justinian, dessen Muttersprache Latein war, leitete im 6. Jahrhundert eine große Offensive ein. Sein General Belisar eroberte Nordafrika, Italien und den Süden Spaniens zurück. Gleichzeitig verteidigten die Oströmer mit Mühe die Ostgrenze gegen die Sassaniden, deren König Chosrau I. immer offenere Angriffe führte. Nach Justinians Tod im Jahr 565 erwiesen sich viele Rückeroberungen als nicht dauerhaft. Südspanien fiel bald an die Westgoten. und ab 568 gewannen die Langobarden große Teile Italiens. Trotzdem blieb das Ostreich, das spätere Byzantinische Reich, die stärkste Macht im östlichen Mittelmeerraum. Das Ende des antiken Imperiums. Im Oströmischen Reich verschärften religiöse Streitigkeiten und hohe Steuern die Unruhe. Zwischen 603 und 628 führte Kaiser Herakleios einen letzten großen Krieg gegen Persien. Nach anfänglichen Niederlagen siegte er, doch das Reich war erschöpft und verlor bald Syrien, Ägypten und Nordafrika an die arabischen Eroberer. Herakleios brach mit römischer Tradition. Er nannte sich Basileus und machte Griechisch zur Amtssprache. Damit wandelte sich das Reich kulturell zum Byzantinischen Reich, das sich bis zum Fall Konstantinopels im Jahr 1453 behauptete. Der Begriff Byzantiner entstand erst im 19. Jahrhundert. Für die Menschen blieb ihr Staat das Römische Reich. Westliche Autoren nannten es hingegen das Reich der Griechen, während selbst in der islamischen Welt der Name Rum, Rom, fortbestand. So lebte die Idee des Imperium Romanum weit über das Ende der Antike hinaus. Historische Anknüpfung. Der fränkische König Karl der Große war nach dem Untergang des Römischen Reiches der erste Kaiser in Westeuropa. Nach der Idee der Translatio Imperii betrachtete er sich als Erbe der römischen Kaiser. Seine Krönung fand am 25. Dezember 800 in Rom statt. Sie löste diplomatische Spannungen mit dem byzantinischen Basileus aus, der sich allein als rechtmäßiger römischer Kaiser sah. Das Heilige Römische Reich führte seit dem 15. Jahrhundert den Zusatz deutscher Nation. In seiner größten Ausdehnung umfasste es die Gebiete des heutigen Deutschlands, der Niederlande, Belgiens, Luxemburgs, Österreichs, Tschechiens, der Schweiz, Liechtensteins, Nord- und Mittelitaliens, Sloweniens sowie Teile Frankreichs, Polens und Kroatiens. Das Reich verstand sich als Nachfolger des Weströmischen Reiches. Auch die Zaren Russlands beanspruchten diese Rolle, indem sie sich auf das byzantinische Erbe beriefen. Die Titel Kaiser und Zar gehen beide auf den römischen Namen Cäsar zurück. Mit der Krönung Napoleons Bonaparte gab es in Westeuropa erstmals mehr als einen Kaiser. Als Franz II. Im August 1806 die römisch-deutsche Kaiserkrone niederlegte, endete das Heilige Römische Reich. Der Kaisertitel bestand jedoch weiter. In Russland endete er mit Nikolaus II. 1917. In Österreich-Ungarn dankte Karl I. 1918 ab. In Deutschland folgte Wilhelm II. 1919. Damit fand die Geschichte der Kaiser in Europa ihr Ende. Im 20. Jahrhundert trat noch einmal ein Staat mit einem solchen Anspruch auf. Der italienische Diktator Benito Mussolini erklärte die Wiederherstellung des Imperium Romanum zu seinem Ziel. Verwaltung, Bevölkerung, Wirtschaft und Kultur im Römischen Reich. Das Römische Reich war bis in die Spätantike in Provinzen gegliedert. Seine Verwaltung beruhte auf den Städten, die als Koloniae, Municipia oder Civitates viele Aufgaben selbstständig übernahmen, vor allem die Steuererhebung. Unter Kaiser Augustus wurden kaiserliche und senatorische Provinzen unterschieden. Unter Diokletian entstand ein neues System aus Diözesen und Provinzen. Durch Gesetze im 1. Jahrhundert vor Christus und die Constitutio Antoniniana im Jahr 212 nach Christus erhielten schließlich fast alle freien Bewohner das römische Bürgerrecht. Die Bevölkerung des Reiches erreichte im 2. Jahrhundert ihren Höhepunkt mit etwa 70 bis 100 Millionen Menschen. rund ein Drittel der damaligen Weltbevölkerung. Hohe Kindersterblichkeit und Seuchen wie die Antoninische Pest führten jedoch zu Rückgängen. Städte prägten das Leben. Rom zählte etwa 1 Million Einwohnerinnen und Einwohner, andere Zentren wie Alexandria oder Antiochia über 100.000. Das Reich war durch Handel und Migration stark vernetzt. Menschen aus Afrika, Kleinasien und Europa siedelten sich in vielen Regionen an. Der Frieden der Pax Romana schuf die Grundlage für eine einheitliche Wirtschaft mit gemeinsamer Währung und stabilem Handel. Landwirtschaft auf großen Gütern bildete das Rückgrat, ergänzt durch Handwerk und Fernhandel bis nach Asien. Die Sklaverei blieb prägend, verlor aber in der Spätantike an Bedeutung. Kunst und Kultur erlebten während der Kaiserzeit eine Blüte. Römische Künstler orientierten sich an griechischen Vorbildern und verbanden sie mit etruskischen und orientalischen Einflüssen. Der Staat zeigte religiöse Toleranz, doch kam es zu Konflikten mit Judentum und später dem Christentum, das schließlich Staatsreligion wurde. In den eroberten Gebieten verbreiteten sich römische Formen weit über die Grenzen hinaus. Ein eindrucksvolles Bild dieser Epoche vermitteln die Ausgrabungen von Pompeji und Herculaneum, deren gut erhaltene Häuser, Tempel und Mosaike den Wohlstand und die Lebensfreude jener Zeit zeigen.